Unser Thema heute Morgen heißt, wer ist würdig am Tisch des Herrn? Ich weiß, das ist eine Frage, die immer wieder beschäftigt, jeden Einzelnen. Und es ist auch gut so, dass wir uns diese Frage stellen und sie immer wieder auch durchdenken. Und heute Morgen möchte ich ganz bewusst nur dieses Thema herausgreifen aus dem großen Thema Abendmahl. Da kann man vieles dazu sagen, aber das würde den Rahmen eines Gottesdienstes sprengen. Ich lese uns den Bibeltext aus 1. Korinther 11, die Verse 17 bis 30. Paulus schreibt den Korinthern: Das kann ich aber nicht loben, weil es so nicht gut ist, sondern, wie ich fürchte, nur noch schlimmer wird. Ich höre nämlich, dass es bei euren Zusammenkünften Spaltungen gibt und zum Teil glaube ich es auch. Ja, so wie es bei euch steht, muss es zu solchen Trennungen kommen, damit offenbar wird, wer unter euch sich bewährt. Dann ist doch kein Herrenmahl unter euch mehr möglich, wenn jeder beim Essen seine eigene mitgebrachte Speise vorwegnimmt, sodass der eine Teil dann hinterher hungrig ist und der andere zu viel des Guten hat. Ihr habt doch ein Zuhause, wo ihr nach Belieben essen und trinken könnt. Denkt ihr so gering von der Gemeinde Gottes? Oder wollt ihr die nichts haben, ihre Armut fühlen lassen? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch da wirklich einfach schweigend zustimmen? Nein, das kann ich wirklich nicht. So habe ich es vom Herrn empfangen und so habe ich es euch auch weitergegeben. Der Herr Jesus nahm in der Nacht des Verrates das Brot, dankte, brach es und sagte: Das ist mein Leib für euch dahingegeben. Das tut zu meinem Gedenken. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedenken. Denn so oft ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer nun in unwürdiger Weise das Brot isst und den Kelch trinkt, wird schuldig am Leib und Blut des Herrn. So prüfe sich denn jeder selbst, dann esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer einfach so isst und trinkt, der zieht sich selbst ein Strafgericht zu, indem er nicht genügend den Leib des Herrn unterscheidet. Daher gibt es so viele Schwache und Kranke unter euch und einige schlafen oder schlummern, wie andere übersetzen. Ein Text, den viele von uns schon x-mal gelesen haben, fast auswendig kennen. Und trotzdem denke ich, ein Text, der unter die Haut geht. Vielleicht einige Erklärungen zu dem Hintergrund dieses Textes und auch zum Kontext, in dem er steht. Das ist nämlich ganz wichtig, sonst können wir den Text gar nicht verstehen. In Korinth, einer jungen, dynamischen Großstadtgemeinde, gab es soziale Spannungen. Manche lebten in Armut und hatten kaum Mittel, sich zu ernähren. Andere lebten im Überfluss, nahmen aber nur wenig oder gar keine Rücksicht auf arme Geschwister. Man muss dazu wissen, dass in der Urgemeinde dem Abendmahl ein Gemeinschaftsessen vorausging. Man kam zusammen, brachte sein Essen mit und aß. Die wohlhabenden Leute kamen schon früher und verzehrten ihr mitgebrachtes Essen. Anschließend an dieses sogenannte Liebesmahl schloss sich dann kontinuierlich das Abendmahl an. Also aus dem Essen, aus dem normalen Essen heraus folgte das Abendmahl. Wenn nun die ärmeren Leute später zur Gemeinschaft dazustießen, weil sie vielleicht arbeiten mussten oder einen längeren Anweg oder Anfahrt hatten, dann war das Essen schon weg. Und diese Armen hatten oft nicht mal die Möglichkeit, Essen mitzubringen, weil sie zu arm waren. Dann saßen sie hungrig, die anderen waren schon satt. Man kann sich gut vorstellen, dass das zu Spannungen führte und zu Spaltungen in der Gemeinde, zu Rumoren. Was Paulus hier beanstandet, ist zum einen die Rücksichtslosigkeit der wohlhabenden Geschwister, dass sie offenbar nicht bereit waren, ihr mitgebrachtes Essen mit den Armen in der Gemeinde zu teilen. Und zum anderen, was noch schwerer wog, sie unterschieden nicht mehr zwischen gewöhnlichem Abendessen und Abendmahl. Das war eins scheinbar. In Korinth gab es die weit verbreitete Philosophie des griechischen Idealismus. Einige von euch kennen den sicher, an der Schule hat man schon was gehört davon. Da wurde zum Beispiel der Geist und die Natur getrennt. Der Geist war das, was man anstrebte. Alles, was mit Geist zusammenhing, war weit, weitaus höher als das, was mit der Natur, mit dem Leib, mit der Materie zusammenhing. Deshalb war es auch kein Problem, die Bedürfnisse des Leibes zu befriedigen, ohne dass es negative Auswirkungen auf den Geist hatte. So war übermäßiges Essen und Trinken keine Seltenheit, nicht mal in der Gemeinde. Auch die sexuellen Ausschweifungen im Heiligtum der Liebesgöttin Aphrodite wurden toleriert. Man ging zur Tempelhure. Das war gang und gäbe. Dagegen sprach sich Paulus vehement einige Kapitel vorher aus. In 1. Korinther 6, im Vers 15, sagte er: Darf ich mit Christi Gliedern Unzucht treiben? Unmöglich. Ihr wisst doch, wer zur Dirne geht, wird eins mit ihr. Also das war ein echtes Problem. Alles, was mit dem Leib zu tun hatte, Essen, Trinken, Sexualität, alles war für die Korinther Nebensache. Das musste befriedigt werden, aber hatte keine Bedeutung. Wichtig war alles Geistige. Dieses Gedankengut des Idealismus, also der Trennung von Leib und Geist, war scheinbar in der korinthischen Gemeinde noch stark verbreitet und deshalb musste Paulus so kritisch darauf eingehen. So viel zu unserem Texthintergrund, dass wir wissen, um was es hier ging. Das Abendmahl oder das Herrenmahl, wie es auch genannt wird, hat Jesus selbst am Abend seiner Festnahme im Kreis seiner 12 Jünger gestiftet. Es ist das Zeichen des neuen Bundes, den Gott mit uns Menschen schloss. Es gab schon mehrere Bundesschlüsse, die Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Denken wir nur an den ersten Bund am Anfang der Bibel, als Gott mit Noah den ersten Bund schloss. Das Zeichen dieses Bundes war der Regenbogen und die Zusage Gottes, niemals mehr die Erde zu vernichten durch Wasser. Einen anderen Bund schloss Gott mit Abraham. Denken wir daran, was Gott mit Abraham oder was Gott zu Abraham sagte: Ich will dich zu einem großen Volk machen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und was war das Zeichen, das Gott mit dem Abraham vereinbart hatte? Die Beschneidung. Wieder ein anderer Bund, den Gott mit seinem auserwählten Volk Israel schloss, war der sogenannte Sinai-Bund. Am Berg Sinai. Vorausgegangen war die Rettung aus der Sklavenschaft in Ägypten und die Zusicherung Gottes, dass sein Volk ins gelobte Land kommen wird. Er würde sie ins gelobte Land bringen. Und das Zeichen dieses Bundes waren die 10 Gebote, die mit dem Ausspruch Gottes, oder besser mit dem Zuspruch Gottes beginnen: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus in Ägypten befreit hat. Du brauchst keine anderen Götter neben mir. Manche übersetzen: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die bessere Übersetzung finde ich: Du brauchst keine anderen Götter neben mir. Wenn ich dein Gott bin, brauchst du niemand mehr. Und nun zum Schluss ein neuer Bund, den Gott mit uns Menschen schließt. Nicht nur mit seinem Volk, mit uns allen. Er schenkt uns seinen Sohn. Die Zeichen dafür sind Brot und Kelch. Als Sinnbild für Jesu Leib und Blut. In diesem Bund zeigt sich die Liebe Gottes zu uns Menschen in einer Weise, wie man sie anders oder besser niemals ausdrücken könnte. Gott schenkt uns seinen Sohn. Er wird Mensch. Er selbst kommt zu uns. Welch ein Geheimnis! Wer kann diesem Geheimnis nachspüren? Gott wird Mensch. Dieser Bund gilt ein für allemal. Er ist endgültig. Es gibt keinen anderen Bund mehr. Nun zu unserer Frage: Wer ist würdig am Tisch des Herrn? Aus unserem Text geht hervor, dass sich einige Korinther in der Gemeinde unwürdig verhalten haben. Es heißt, dass sie sich in unwürdiger Weise verhalten haben. Aber was war denn diese Unwürdigkeit? Paulus wirft den Korinthern nicht vor, dass sie unwürdige Leute sind, die zum Abendmahl gehen, sondern dass sie in unwürdiger Weise, in unwürdiger Art das Abendmahl feiern. Erkennen wir den Unterschied? Diese Unwürdigkeit ergibt sich aus unserem Text. In Vers 29 heißt es: Wer einfach so isst und trinkt, der zieht sich selbst ein Strafgericht zu, weil er nicht genügend den Leib des Herrn unterscheidet. Das ist die Unwürdigkeit. Man unterscheidet nicht zwischen normalem Essen und den Zeichen dieses Bundes, den Zeichen der Liebe Gottes uns gegenüber. Wer das nicht mehr unterscheiden kann, der feiert unwürdig Abendmahl. Die Korinther haben ihr Abendessen mit dem Abendmahl gleichgesetzt und nicht unterschieden, dass das Abendmahl etwas völlig anderes ist, als nur Speise zu sich zu nehmen. Der Leib und damit auch Essen und Trinken ist eben nicht nur etwas Vernachlässigendes, sondern gehört genauso wie der Geist zu unserem Menschsein. Der Geist ohne den Leib ist nicht existent auf dieser Erde. Hier spüren wir wieder die Philosophie des Idealismus, die Trennung zwischen Leib und Geist. Übrigens, vor diesem Hintergrund ist auch die Auseinandersetzung des Paulus mit den damaligen philosophischen Strömungen in Griechenland zu verstehen, wenn er immer wieder argumentiert, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Es gab nämlich eine ganze Reihe von Leuten in der Gemeinde, die behaupteten, Jesus sei gar nicht leibhaftig auferstanden. Jesus braucht den Leib doch gar nicht. Sein Geist ist wichtig. Aber Paulus sagt, nein, Jesus ist leibhaftig auferstanden. Er ist seinen Jüngern erschienen. Er hat mit ihnen gegessen. Der Thomas hat seine Hand in die Seite gelegt. Sein Leib war da. Es war ein anderer Leib wie unsere Materie, denn er konnte durch Wände gehen. Aber es war ein Leib. Diese Erkenntnis ist dem Paulus ganz, ganz wichtig, dass wir nicht philosophischen Ideen nachhängen und meinen, was wir mit dem Körper machen, spielt gar keine Rolle. Ob ich ins Bordell gehe oder so, spielt gar keine Rolle. Dieses Gedankengut ist katastrophal für uns Menschen. Aber das war damals so. Übrigens, das Abendmahl bedeutet Teilhabe an Leib und Blut des Christus. Teilhabe, er macht sich mit uns eins und wir werden eins mit ihm. Wenn wir uns diesem Geheimnis nähern, dann erahnen wir die große Kluft, die zwischen Gott, dem Schöpfer der Welt, und uns kleinen Menschen besteht. Dann braucht uns auch keiner mehr zu sagen, dass wir eigentlich unwürdig sind, mit Jesus dieses Mahl zu feiern. Ich glaube, jeder, der versteht, um was es hier geht, der würde sich immer unwürdig fühlen, jedes Mal. Keiner kann von sich aus sagen, ich gehe würdig zu diesem Abendmahl, wenn wir uns von dieser Perspektive sehen. Die wahre Würdigkeit für die Teilnahme am Abendmahl liegt einzig in der von mir selbst bejahten Unwürdigkeit. Ich bin mir meiner Unwürdigkeit bewusst. Ich komme mit meiner Schuld, mit meinen Fragen und Zweifeln zu diesem Tisch, oder wir kommen mit unserer Schuld, mit unseren Fragen und Zweifeln zu diesem Tisch, denn wir wissen, Jesus hielt einst und hält heute noch sein Mahl mit Sündern, nicht mit Heiligen, mit Sündern. Nur Verlorene brauchen das rettende Opfer des Leibes und Blutes Jesu. Mit schwachen Menschen hat sich Jesus eins gemacht. Was waren denn die Jünger für Leute, mit denen Jesus zum allerersten Mal das Abendmahl feierte? Denken wir an die 12 Jünger. Alle haben sie an diesem Abend, kurz nach dem Abendmahl, versagt. Kein einziger ist bei ihm geblieben, obwohl sie vorher große Sprüche gemacht haben. Petrus sagt sogar, Herr, wenn alle dich verlassen, ich nicht, ich werde mit dir sterben, wenn es darauf ankommt. Und wenige Stunden stand Petrus weinend draußen vor der Tür und begriff, was soeben passiert ist. Wir Menschen können uns auf unsere Kraft nicht verlassen. So sind wir Menschen. Vollmundig, überheblich, selbstanmaßend, verloren. Ich bin gekommen, sagt Jesus, die Verlorenen zu retten. Nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken bin ich da. Für die, die wissen, dass sie Hilfe und Rettung brauchen. Wir sind nun eingeladen zum Abendmahl. Jesus selbst lädt uns ein. Allerdings heißt es auch in unserem Text, so prüfe sich denn jeder selbst und dann nehme er das Brot und den Kelch. Niemand anderes als du selbst kann dich prüfen. Dein Verhältnis, deine Beziehung zu Jesus kennst nur du, niemand anderes. Und deshalb ist auch niemand anderes in der Lage und berechtigt, dich zu prüfen. Du selbst entscheidest, ob du am Abendmahl teilnimmst oder nicht. Und du selbst kannst sagen, ja, ich nehme teil. Ich möchte mich in diese Gemeinschaft einordnen. Ich möchte eins sein mit Jesus, trotz meiner Schuld, trotz meinem Versagen, trotz meinen Fragen und Zweifeln. Ich höre immer wieder Menschen, die mir sagen, Gerhard, ich zweifle so oft, dass das stimmt, was wir glauben. Dann sage ich zu den Leuten, du, mir geht's genauso. Ich zweifle auch oft an Dingen, die ich wohl höre und die ich glaubend annehme, aber die ich nicht begreifen kann. Der Zweifel, der sich immer wieder einschleicht, ist doch was ganz Normales, was Menschliches, was zu uns dazugehört. Sogar als Jesus aufgefahren ist zum Himmel, steht in einem Text, ich glaube in Lukas steht es, und einige zweifelten. Wir haben vielleicht gedacht, wir sehen den Vater Morgana. Der Zweifel gehört zu uns. Wir brauchen ihn nicht zu verdrängen, er kommt. Aber trotz unserer Zweifel, trotz unserer Fragen, dürfen wir glaubend uns einladen lassen zum Tisch des Herrn. Gott bricht seinen Bund mit uns nicht. Er hat versprochen, dass keine Macht uns aus seiner Hand reißen kann. Gott hat uns vergeben, wir sind versöhnt mit ihm. Deshalb ist es für uns ein Vorrecht, auch versöhnt mit unseren Mitmenschen zu leben. Es gibt keinen Grund mehr dafür, dass es Streit und Zwietracht unter uns geben muss. Es gibt den Weg der Versöhnung und der Befreiung von Schuld und Sünde. Als Versöhnte mit Gott und Menschen sind wir eingeladen zum Tisch des Herrn. Lasst uns dieses Mal als Gedächtnis des Leidens und Sterbens Jesu sehen und feiern, aber auch als Proklamation des kommenden Herrn, der versprochen hat, wiederzukommen. Vielleicht sind wir schon viel näher an seiner Wiederkunft, als wir denken. Die Blickrichtung vom Abendmahl geht zurück, aber auch noch nach vorn. Und diesen Blick wünsche ich uns nun, wenn wir Abendmahl feiern. Es ist ein Freudenmahl. Es gibt keinen Grund mehr, traurig zu sein. Wir haben Grund, uns zu freuen, weil es uns zeigt, welch ein Bund Gott mit uns geschlossen hat. Nämlich den Bund in seinem Sohn Jesus Christus, der unlösbar ist. Unlösbar. Niemand kann uns aus der Hand dieses Gottes reißen. Und ich wünsche uns, dass wir jetzt, wenn wir zum Abendmahl gehen, diese Sichtweise haben, obwohl ich eigentlich unwürdig bin, hat Gott mich und Jesus mich für würdig geachtet, mit ihm eins zu werden.